Das neue Jahrtausend liegt vor uns. Die Erde grüßt euch, Kosmonauten.
Oi, oi, oi.
Radio Sterni. Hallo, hallo. Also, heute sind wir hier zu fünft und wir werden ein bisschen nach der Räumung der Liebig 14 über zwei Hauptthemen sprechen, und zwar so Häuser bewegen oder so gemeinsame Lebensprojekte und die Pro- oder Postwachstumsbewegung, das wäre so die Bewegung, die in Frankreich die Croissance heißt. Hier in Deutschland hat man mehrere Übersetzungsmöglichkeiten, und zwar entweder Wachstumsrücknahme oder Postwachstum, je nachdem. Und wir haben zwei Personen eingeladen. Andrea arbeitet, beschäftigt sich mit Postwachstum relativ viel, und die wird davon ein bisschen erzählen. Und Giovanni hat ein bisschen Erfahrung, was Kollektiv oder gemeinsames Leben und Hausbesetzung angeht. Erstmal werde ich aber einen kleinen Text lesen. Das war eine Reaktion nach der Räumung der Liebig 14, ne? Und die Idee ist, dass sich die Postwachstumsbewegung und die Häuserbewegung sich nicht so sehr verbinden im Moment, und dass wir das schade finden, ne? Also, am 2. Februar 2011 wurde das 1990 gegründete Wohnprojekt an der Liebigstraße 14 in Berlin-Friedrichshain geräumt. In den Kreisen, in denen man sich mit der Idee einer Wachstumsrücknahme beschäftigt, hätte ich erwartet, irgendwo einige Zeilen darüber zu lesen. Aber es war bei den VerteidigerInnen eines Übergangs zu einer Postwachstumsgesellschaft aller Arten, also Aktivisten, Unis, NGO, kein Wort darüber zu finden. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil die theoretische Suche nach neuer Form des Zusammenlebens und die Aktionen der, also von AktivistInnen, sollten doch miteinander verknüpft werden. Entschuldigung. Praktisch und lokal gesehen sind solche Leute wie die Bewohner der Liebig 14 zum Beispiel diejenigen, die gegen die systematische und endlose Mieterhöhung, unter der alle BerlinerInnen leiden, aber in anderen Städten auch, aktiv sind. Sie bekämpfen damit die reale Auswirkung akkumulationsfixierter Politik und Spekulationen. Gentrifizierung gehört eigentlich zum Wachstumslogik. Lokal sind diese Leute auch diejenigen, die den Kids leben lassen, wenn sie gleichzeitig an einer politischen Emanzipation arbeiten, durch die Organisation zahlreicher Kulturfestivals, wo Filme und Dokus geschaut und kommentiert werden, wo Diskussionen über verschiedene Themen geführt werden, wo Ausstellungen organisiert werden, wo Partys stattfinden und so weiter, ne? Sie sind diejenigen, die durch gemeinsame Einrichtungen, Nützen und Teilen auch Nachhaltigkeit im Haushalt konkret umsetzen. Auch indem sie Basisdemokratie im Alltag praktizieren, experimentieren sie gegen die aktuelle nicht demokratische und nicht nachhaltige Verhalten mit alternativen Modellen. Also nicht nachhaltige Verhalten der Firmen zum Beispiel und nicht demokratische der Landesregierung oder so. Diese Leute sind also die Hausbesetzer oder die Leute der Hausbewegung, sind auch diejenigen, die die traditionell Haushaltsformen dekonstruieren und die dadurch diese Modell der Kernfamilie, also die Alternative zum Modell der Kernfamilie anbieten. Und sie schaffen dadurch die innerhalb dieses Rahmens definierten geschlechtsspezifische Rollen ab, um mehr Geschlechtergerechtigkeit in die Praxis umzusetzen. Das schaffen leider schöne Konferenzdiskurse nicht. Und das Problem mit der Postwachstumbewegung zum Beispiel ist, dass es im Moment eine sehr akademische Bewegung bleibt. Und es werden schon relativ viele Konferenzen über diese Thema organisiert, aber die bleiben, wie gesagt, sehr theoretisch und das ist schon interessant, aber es fehlt natürlich die Verbindung mit praktischen Experimenten. Ne? Also, wie gesagt, auf der Makroebene kann dann alles theorisiert werden, aber ja, ein bisschen Realismus fehlt dabei. Und umgekehrt versuchen politische Hausprojekte zum Beispiel als auf der Mikroebene zu arbeiten. Und die Liebig 14 hat vielleicht weder alle Fragen gestellt noch ein komplettes alternatives makroökonomisch-ökologisches Modell entwickelt. Es ist aber ein Symbol dafür geworden, wie die Macht autonome Projekte behandelt, wenn das Thema Wachstum bzw. Wachstumskritik in aller Munde ist und die Regierung sich sogar ihre Enquetekommission Wohlstand, Wachstum und Lebensqualität gegönnt hat, sind die Wohnaktivisten von Berlin und von überall diejenigen, die eine Gesellschaftsalternative jenseits des Wachstums skizzieren, das eine Art soziales Laboratorium gegen diesen immer noch sinnlosen Wachstumswahn, ne, das alles kaputt macht, also Umwelt und soziale Netze. Ja, also das ist immer auch eine, also es stellt eine andere Frage, und zwar, das haben wir am Mittwoch, also am 2. Februar sehen können, wie bei jeder Räumung eigentlich, der Kampf zur Wachstumsrücknahme bzw. der Weg zu einer Postwachstumsgesellschaft wird harte Arbeit, und zwar Theorie wird eigentlich nicht genügen. Das ist ein richtiger Krieg. Also noch heute wird man von der Polizei brutalisiert erstmal und auch noch ins Gefängnis gebracht, wenn man diese Utopie verteidigt, ne? Von einem gemeinsamen Leben, von einem alternativen Leben. Vielleicht, weil die Verteidiger der Utopie immer noch viel zu wenige sind, wenige. Und vielleicht, weil die Macht sich durch schöne wachstumskritische Diskurse nicht so einfach überzeugen lassen wird. Auch wenn wir viel mehr werden. Eine solche Machtdemonstration wie am Mittwoch zeigt, dass wir in keiner Demokratie leben und dass das Engagement für eine solidarische Postwachstumsgesellschaft mehr fordert als nur Konferenzen organisieren. Deshalb finde ich zumindest so wichtig, dass sich die Bewegung für eine Postwachstumsgesellschaft mit konkreten Alternativen und Leute, die schon lange daran arbeiten, verbindet und anfängt damit, also zusammenzuarbeiten. So.
Ja, wir werden jetzt, bevor wir zu den Vorstellungen unserer Gäste kommen.
Moment, ich glaube, wir haben ein kleines Lautsprecherproblem. Nee? Okay, sorry.
werden wir eine sehr kurze Musik hören und die heißt Wir bleiben Halle.
Niemals aufgeben, niemals kapitulieren.
Egal was ihr vorhabt,
wir bleiben Halle.
Das ist unsere Stadt,
wir bleiben Halle.
XB und Köpi,
wir bleiben Halle.
Bima und Shani,
wir bleiben Halle.
Kader Schmiede,
wir bleiben Halle.
Brunnenstraße,
wir bleiben Halle.
New York 59,
wir bleiben Halle.
Riga-Straße 5 Wohnungen von der Polizei geräumt. Ruhe ist da aber anschließend nicht eingezogen.
So, dann, ja, erst wird Andrea einige Wörter sagen. Andrea, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und ein bisschen erklären, was du machst?
Ja, hallo, mein Name ist Andrea.
Ich bin engagiert bei ATTAC, dort in der Gender AG seit geraumer Zeit und momentan hauptsächlich mit der Koordination der Programmplanung für einen Kongress beschäftigt, der sich rund um das Thema dreht, was Adele ja schon angeschnitten hat. Jenseits des Wachstums heißt dieser Kongress, ökologische Gerechtigkeit. Gut, das mache ich hauptsächlich.
Ja, dann kannst du uns vielleicht über dieses Thema eben so Wachstum und Wachstumskritik was ein bisschen erzählen.
Das kann ich gerne machen. Ich fühle mich jetzt fast schon ein bisschen schlecht, weil Adele gerade die ganze Zeit gesagt hat, ach, dieser ganze Diskurs ist so akademisch und jetzt fange ich wieder an mit was ganz Akademischem wahrscheinlich. Aber vielleicht ist es ja trotzdem für die eine oder andere interessant. Ich würde kurz was erzählen zum Thema, was machen wir eigentlich bei diesem Kongress und womit beschäftigen wir uns eigentlich, wenn wir von einer solidarischen Postwachstumsgesellschaft sprechen. Kurz vielleicht nochmal zu dem Begriff Postwachstum, der ja eigentlich eine ziemlich unglückliche Übersetzung des französischen Wortes Décroissance ist oder des englischen Degrowth auch. Beides sind ja Worte mit der Vorsilbe de oder de und beschreiben die Umkehr einer Bewegung, ja, die Rücknahme von Wachstum, während das deutsche Postwachstum weist ja eigentlich auf einen Zustand jenseits hin, nach dem Wachstum, eine Gesellschaft ohne Wachstum. Ob der Weg dahin jetzt über eine Schrumpfung von Wirtschaft führt oder ob die Wirtschaft auch einfach aufhören kann zu wachsen, wird dabei ja gar nicht so klar. Also ich versuche jetzt bei dem, was ich sage, eine Perspektive einzunehmen, die sich auf eine Rücknahme von Wachstum auch mit konzentriert. Der Ausgangspunkt dieser Wachstumskritik ist eigentlich extrem schlicht. Dieser Planet ist endlich. Ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig neu und auch nicht unglaublich aufregend. Man hat es eigentlich immer schon gewusst, dieser Planet ist endlich. Aber man hat es vergessen im Zug der Orientierung auf Fortschritt und der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Ja, wieder ins Gedächtnis gerufen wurde diese etwas schlichte Erkenntnis durch den Bericht an den Club of Rome 1972 über die Grenzen des Wachstums. Plötzlich alle so, oh ja, unsere Rohstoffe, die dauern nicht für immer an, das ist ja erstaunlich. Naja, jetzt kann man sich kurz überlegen, worin besteht eigentlich diese Endlichkeit? Zum einen besteht die natürlich in der Endlichkeit der Rohstoffe selbst, vor allem aber der fossilen Brennmittel, auf denen unsere Wirtschaft ja zu großen Teilen beruht. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die sagen, wir haben Peak Oil, also den Punkt, an dem der Höhepunkt der Erdölförderung überschritten ist, schon erreicht und das Öl zum Beispiel wird zur Neige gehen. Zum anderen gibt es natürlich auch die endlichen Möglichkeiten dieser Erde, überhaupt Müll und Schadstoffe aufzunehmen. Es trifft natürlich besonders auf das Kohlendioxid zu, ja, ursächlich für die Erderwärmung, für den Klimawandel. Und wenn wir jetzt diese Endlichkeit, die eigentlich so ohne weiteres Nachdenken irgendwie einsichtig ist, ja, die jetzt auch noch wissenschaftlich bestätigt wurde, wenn wir diese Endlichkeit ernst nehmen, dann bedeutet es, dass wir nicht mehr wie bisher weiter wirtschaften können. Und mit diesem Wir meine ich jetzt vor allem den globalen Norden, weil die Länder des Nordens verbrauchen ja bei weitem am meisten Rohstoffe und pusten bei weitem auch am meisten Schadstoffe in die Luft. Jetzt gibt es die Idee, man könnte ja die Wirtschaft, so wie sie jetzt ist, komplett entkoppeln, ja, vom Ressourcenverbrauch. Und man könnte sie auch entkoppeln davon, dass sie Schadstoffe ausschüttet, dass sie Abfall produziert. Also wenn wir jetzt einfach nur technologisch genug fortgeschritten wären und ganz viele Dinge ganz schnell erfinden, so in den nächsten 20 Jahren, die unsere Wirtschaft auf eine nicht materielle Basis stellt, dann können wir einfach so weiterleben wie bisher. Das klingt toll, ist aber, wenn man sich die Entwicklung der Wirtschaft anschaut, extrem unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Es gibt darüber sehr elaborierte technische Debatten, die an entsprechenden Stellen im Internet nachgelesen werden können. Ich finde es an dieser Stelle aber auch sinnvoll, zum einen zu sagen, okay, wir glauben einfach den Menschen, die ausgerechnet haben, das ist völlig unglaubwürdig. Zum anderen aber auch zu sagen, wir brauchen Wachstum gar nicht in dem Maße, weil es die Dinge, die es angeblich erfüllen soll, überhaupt nicht erfüllt. Ja?
es ist ja so, dass Wohlstand und Möglichkeiten zu einem guten Leben auf dieser Erde extrem ungleich verteilt sind. Und das Argument ist dann immer, wenn wir jetzt nur genug wachsen, wenn die Wirtschaft genug wächst, dann können alle an diesem Wohlstand teilhaben. Wenn man sich anschaut, wie es heutzutage auf der Welt aussieht, dann sieht man, das ist eine Lüge. Das Wachstum hat seine Versprechung überhaupt nicht erfüllt und kann es ja auch gar nicht angesichts der Grenzen, die ich ja oben angesprochen habe. Was heißt das jetzt also? Ich möchte jetzt doch enden mit was Positivem. Es gibt weltweit ja auch verschiedene Bewegungen, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben seit längerem. Es gibt in Lateinamerika die Buen Vivir-Bewegung, vor allem in Ecuador und Bolivien. Die sagen, wir müssen den Fokus nicht auf ein immer mehr an Gütern legen, sondern auf ganz andere Dinge. Ja, diese Bewegung ist hauptsächlich getragen von den indigenen Völkern dort, die sagen, auch die Erde und die Natur haben ein Recht auf Unversehrtheit, Gemeinschaften haben ein Recht auf ihre kulturellen Traditionen und das Ziel ist nicht Entwicklung in einem eurozentrischen Sinne, sondern das Ziel muss sein, ein gutes Leben für alle Menschen. Und im globalen Norden gibt es eben die Décroissance-Bewegung in Frankreich, Spanien und Italien, die ebenso sagen, der Schwerpunkt des Wirtschaftens muss ein gutes Leben sein und die Wirtschaft muss schrumpfen. Wir brauchen nicht immer mehr, sondern wir brauchen eigentlich im Gegenteil weniger an materiellen Gütern. Wir brauchen dafür ein Mehr an Zeit, ein Mehr an sozialer Gemeinschaft, ein Mehr an Kultur.
Danke. Dann machen wir vielleicht eine kleine Musikpause und danach weiter.
Es gibt Kaufhäuser und Wahlen und im Wellenbad gibt's Wellen. Es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenmarkt gibt's Stellen. Es gibt Normen und Tarife und die Charts und die Show. Und Zölle und Patente und Geld gibt's sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes. Du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und da hinaus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie. Kredite und Profite und Patente und die Rente und die Grenze und die Reisedokumente, Hundesalons und ein Halsband für Schweine. Und das ist, warum ich meine, die Welt ist was Gemachtes. Ein trommelnder Hase aus Plastik mit Zahnrad und Batterie. Die Welt ist was Gemachtes. Und dafür ein Formular. Es gibt Mahnungen und Fristen und das Abrechnungsjahr. Fernsehen und Statements, die allen gefallen. Und Banken und Ämter und alles in allem habe ich viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Sitzt ein Ungeheuer, das in Rätseln zu mir spricht. Ich verstehe hier so viel, Geld ist Tyrannei. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Und die Welt ist was Gemachtes. Und du machst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie.
Okay, wir sind wieder da und das war eine Musik, die Andrea gewählt hatte oder ausgesucht hatte. Andrea, kannst du uns ein bisschen weiter über dann die Alternativen, die im Sinne von einer Postwachstumsgesellschaft gedacht werden, schon experimentiert werden, schon existieren und ob du überhaupt eine Verbindung mit dieser zum Beispiel Häuserbewegung siehst? Also was kannst du davon sagen?
Ja, also ich sehe natürlich eine Verbindung, das sage ich auch gleich. Erstmal eine Verbindung zu dem Lied, was wir eben gehört haben von Dota Kehr, der Kleingeldprinzessin. Und der Rest ist Utopie, hat sie am Schluss gesungen. Und das ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, um jetzt mit dem Utopischen anzufangen. Ich denke, dass eine Bewegung für solidarisches Postwachstum eine gute Möglichkeit ist, verschiedene Projekte zusammenzubringen. Also zum einen Projekte der solidarischen Ökonomie, wo Leute in einem überschaubaren Rahmen eine alternative Wirtschaftsweise ausprobieren. Ja? Zum Beispiel genossenschaftliche Produktionsgenossenschaften oder auch Konsumgenossenschaften, aber auch alternative Wohnprojekte. Jegliche Form von Wirtschaften, die eben nicht auf Wirtschaftswachstum, auf Expansion, auf Kapitalakkumulation ausgerichtet sind, sondern die als Zweck haben, dass tatsächlich ein Fahrrad hergestellt wird, was nachher auch gut fährt und lange hält, zum Beispiel. Also der Zweck des Wirtschaftens ist unmittelbar das, was hergestellt wird und ist nicht ein Kapital, was hinterher wieder rausgezogen wird. Ich denke, das ist der eine Strang, Projekte der solidarischen Ökonomie, und der andere Strang von diesen Konzepten, die im Rahmen von einem Nachdenken über eine solidarische Postwachstumsgesellschaft entstehen, sind makroökonomische Konzepte. Also was bräuchte es für eine andere Investitionspolitik? Was bräuchte es für eine Konversion von verschiedenen Sektoren einer Volkswirtschaft oder einer Schrumpfung von manchen Sektoren auch? Wie müsste die Arbeitszeit ganz anders verteilt werden? Wie könnte eine radikale Arbeitszeitverkürzung dabei eine Rolle spielen? Wie könnte die aussehen? Wie müssten Steuersysteme, Sozialsysteme ganz anders aufgestellt werden? Diese Fragen, denke ich, müssen wir, und das, oder es ist die Chance, können wir im Rahmen von dieser wachstumskritischen Bewegung zusammendenken. Weil ich denke, dass so eine Bewegung, also dass wir die Utopien, oder wovon ja auch Dota gesungen hat, ne, dass wir die Utopien nicht mit dem Stand, den wir heute haben, einfach so auf dem Reißbrett entwerfen können, sondern wir können nur zu einer anderen Lebensweise und auch zu einer anderen Gesellschaftsweise hinkommen, indem wir sie bis zum gewissen Grad auch ausprobieren. Weil es ja nicht so ist, dass der Kapitalismus oder das System irgendwo auf der einen Seite steht und wir als Menschen, die uns was ganz anderes vorstellen, stehen auf der anderen Seite, sondern wir sind ja immer schon Teil dessen. Und die ökonomischen Zusammenhänge, die gesellschaftlichen Normen, die sind ja auch Teil von uns. Die haben sich ja auch in unsere Körper eingeschrieben. Die bestimmen ja auch unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen. Und um überhaupt so einen bestimmten Grad von Freiheit erreichen zu können, den wir brauchen, um über neue Alternativen wirklich vernünftig nachdenken zu können, ich glaube, den erreichen wir nur, indem wir auch im Alltag versuchen, an bestimmten Punkten anders zu leben. Und das kann vielleicht erstmal an einem ganz kleinen Punkt sein. Ja? Das kann sein, dass man seine Lebensmittel in einer Food-Koop einkauft und nicht im Supermarkt. Das kann was Größeres sein, indem jemand wohnt und lebt und arbeitet in einer Kommune. Ja, das, ich glaube, das ist auch individuell sehr verschieden, wie weit da die einzelnen Spielräume auch Reichen, die wiederum von ganz verschiedenen sozialen Bedingungen auch abhängen. Aber ich glaube, es ist ganz elementar wichtig, dass wir solche Bewegungen wie die Hausbesetzerbewegung, aber auch andere Bewegungen, die sich für solidarische Projekte engagieren, mit einbeziehen in diese Idee von einer Postwachstumsgesellschaft, weil sie überhaupt nur die Voraussetzung dafür bieten, andere Dinge überhaupt dann denken zu können. Ich denke, diese rationale Erkenntnis, ja, dass wir auf diesem Planeten nicht so weiterleben können wie bisher, aufgrund der Rohstoffknappheit, aufgrund der CO2-Emission, das ist ja nur der Anfang. Dass wir wirklich dann auch was anders machen können, das, glaube ich, erfordert Üben, ein ganz langes Üben, was wir tagtäglich auch praktizieren können und was nicht einfach aufgrund von einer intellektuellen Erkenntnis unser Gehirn ein Schalter von rechts nach links umgelegt wird, sondern wir sind da ja alle mit drin, dass wir glauben, dass wir bestimmte Kleidungsstücke haben müssen, um irgendwie besonders toll zu sein, oder dass wir eine bestimmte Leistung an einer bestimmten Stelle erbringen müssen oder ein bestimmtes großes Auto fahren müssen, was weiß ich. Und von solchen Dingen kann man sich nur lösen, indem man eben andere Dinge ausprobiert.
So, dann eben über diese Frage von so Alternativen im Alltag erleben oder ja ausprobieren, haben wir Giovanni eingeladen.
Hallo.
Giovanni, kannst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen und ja, etwas von dir kurz erklären? Est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire, raconter un peu, enfin parler, oui, te présenter rapidement.
Oui, en espagnol. Et, saludos a todos, soy Giovanni y estoy aquí para pues, llevar la historia de mis experiencias en la ocupación como centros sociales o luego de agregación.
Alors bonjour, je suis Giovanni, je suis ici pour... Entschuldigung. Hallo, ich bin Giovanni, ich bin hier, um über meine Erfahrungen in besetzten Orten zu sprechen und soziale Zentren, das heißt so ungefähr Hausprojekten zu berichten oder erzählen.
Y, por ejemplo, tengo experiencias de ocupación de centros sociales en Italia y España.
Zum Beispiel, also ich habe selbst Erfahrungen von besetzten Häusern in Spanien und Italien, so Hausprojekten und Wohnprojekten.
Dove si praticava esclusivamente l'autogestión, che significa, pues, tomar las decisiones para uno mismo.
Das waren immer Orten, wo wir Selbstverwaltung in Praxis so gestellt haben. Das heißt, so selbst organisieren der Menschen, die da leben. Ne?
A través de estas experiencias se pueden también ahorrar recursos. Por ejemplo, dando nueva vida a edificios abandonados.
Durch diese Erfahrung gibt's also werden so neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel so ein neues Leben in verlassene Orten wieder gründen oder ja.
A través del trabajo voluntario se han podido, por ejemplo, hacer huertas colectivas donde se cultivaban vegetales para el consumo propio.
Mit dem gemeinsamen Arbeit und Voluntario, ich bin am Suchen, freiwillige gemeinsame Arbeit war... Also ist auch entstanden die Möglichkeit, so Gemüse zu ziehen oder zusammen, also gemeinsame Kulturen zusammen zu
arbeiten, organisieren und selbst Lebensmittel so zu produzieren.
También el reciclo de materiales viejos para la construcción o la vida de todos los días.
Und auch Wiederverwenden von alten Materialien, also gebrauchten Materialien, um zum Beispiel Aufbaumaterial im Alltagleben benutzen zu können.
Entonces en estas experiencias he visto cómo con menos recursos se puede permitir el acceso a lugares, a culturas, a eventos que se pueden hacer, que sea que fuera cine o comida colectiva.
Also durch diese Erfahrungen und Experimenten hat sich gezeigt, dass es möglich ist, mit weniger Ressourcen für mehr Leute so kulturelle Ereignisse oder gemeinsame Kochen zum Beispiel, also Alltaglebenssachen zu organisieren.
Al fin he puesto en práctica estas experiencias cuando en España me quedé sin trabajo y tuve que ocupar un apartamento para no quedarme en la calle.
Endlich habe ich diese ganze Erfahrung gemacht, als ich mich also in Spanien fand und ohne Arbeit ein Haus, also eine Wohnung besitzen musste, weil ich kein Haus, also kein Zuhause mehr hatte und kein Geld, um irgendwas zu mieten.
Y esta experiencia en esta casa ocupada también ha sido un poco de tipo de autogestión, donde el apartamento no era solo mío, pero cuando hacía falta otras personas también podían usarlo.
Diese Erfahrung war auch eine, also diese Besitzerhaus ist auch eine Selbstverwaltung Erfahrung geworden, indem ich diese Ort immer für andere Leute zur Verfügung gelassen habe. Und ja, das war mir so ein kollektiven Ort geworden. Kennst du oder puedes decir un poco también a lo mejor algo de los lugares donde viviste antes de vivir en España, pues en Italia, ¿cómo era? ¿También fueron unos colectivos así? O...
Sí, en Italia ha habido en los años 80 bastante ocupaciones y yo especialmente he frecuentado muchos sitios que fueron ocupados por anárquicos.
Also ich habe gefragt, weil Giovanni, bevor er in Spanien war, war in Italien und hat auch sehr viel mit der Bewegung der Besitzerhäuser gemacht. Und es war immer, also er hatte relativ viel zu tun mit den Anarchisten dort, die in gemeinsame Projekte so und Besitzerhäuser zusammengelebt, also zusammenleben Erfahrungen gemacht haben. ¿Cómo ves esta experiencia de vivir juntos o de colectivos a un nivel, ¿cómo se dice eso? Político y como a lo mejor alternativa de sociedad o si tiene una conexión con esto de proponer otra cosa que el modo que conocemos hoy, eso de crecer todo el tiempo, por ejemplo, o este modo muy, 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 ¿cómo se dice? Muy típico del capitalismo, ¿no? Que se tiene de crecer todo el tiempo y que también vivir en lugares se tiene que respetar esta lógica, ¿no? También con los alquileres, por ejemplo, pero también en la vida de cada día.
No, desde luego todas experiencias son antagonistas al sistema capitalista y se intenta utilizar menos recursos para que más gente pueda aprovechar de lo que que no todo pueden permitirse.
Also die Idee ist eigentlich, dass diese ganze Erfahrungen sind natürlich, also widersprechen die Idee vom Kapital, also der Akkumulation, aber auch erstmal als soziale Idee, dass diese ganzen Projekte erlauben, dass immer mehr Leute, die sich im Alltag leben, nicht alles erlauben können, weil sie weniger Geld haben oder schwierige Situationen haben, da in solche Projekten mit weniger so ein gutes Leben erreichen können oder haben können. ¿Piensas que son experiencias que se pueden concretizar a un nivel superior, bueno, más en forma más larga en la sociedad o cómo lo ves tú? ¿En una forma de alternativa de sociedad global o denkst du, dass diese Projekte, von denen du sprichst, eine Möglichkeit hätten, sich zu verbreiten an eine größere Ebene in einer Gesellschaft, so als richtigen Gesellschaftsprojekt oder so?
Sí. Sé que en Italia, por ejemplo, hay algunos pequeños pueblos que han empezado a racionalizar los recursos, hacer más separación de residuos.
Ja, also in Italien zum Beispiel haben mehrere Orten, also Dörfer, angefangen, die Benutzung von Materialien zu rationalisieren, okay. ja, kannst du, also wie heißen diese oder haben sie sich, ist das ein bisschen wie in Deutschland, diese solidarische Ökonomie zum Beispiel? ¿Conoces esto de la economía solidar en Alemania? Es una red de ¿cómo se puede decir? Otra forma de hacer comercio, por ejemplo, o de...
Sí, en Italia también hay movimientos de lo que se llaman grupos de acquisto, grupos de compra, donde hay gente que se une para hacer compras colectivas y ir directamente al productor a comprar a precios interesantes y para que mucha más gente pueda aprovechar de recursos sin tener que pagar demasiado.
Ja, so in Italien gibt es zum Beispiel Gruppen, also die heißen Gruppen, das wäre so Kaufgruppen oder so, von Leuten, die sich immer zusammenstellen, um Lebensmittel zusammen zu kaufen und direkt beim Produzenten, sodass sie das auch nicht so teuer bekommen können und sodass viel mehr Leute, die weniger Geld haben, was kaufen können.
En estos pueblos que decía antes, también se han reconvertido los coches del común para que funcionen a gas en lugar de gasolina.
In diesen Dörfern haben sich auch zum Beispiel die Autos wieder, also neu gemacht oder reconvertidos. Also die wurden so neu gestellt oder so, sodass sie anstatt mit Öl zu funktionieren, so dann mit Gas funktionieren, so die Autos, die schon im Dorf waren. Das ist auch diese Erfahrung irgendwie so eine ökologische Dimension auch hat. Dann, ja, also können wir auch sehen, das ist ein bisschen, ja, schon ein paar Beispiele, die zeigen, dass soziale Dimensionen und politische Dimensionen können sich auch durch ganz konkrete Erfahrungen zusammen verbinden. Es gäbe vielleicht andere Beispiele zu geben. In Frankreich gibt es auch diese SEL, diese Système d'échange locaux. Das sind so die Tauschringe, die hier in Deutschland existieren. Das sind nicht kommerzielle Gruppen, wo sich die Leute Fähigkeiten und Tätigkeiten austauschen können, ne? Indem sie kein Geld haben, aber zum Beispiel gegen bestimmte Stunden von irgendeiner Arbeit so eine Art, also ein System haben, jenseits des Geld, um Sachen zu tauschen, ob Lebensmittel oder Dienstleistungen, ne? Also es gibt viele Beispiele, so Hausbesetzung und Hausbewegung ist natürlich ein Teil davon, aber nicht nur. Und ich glaube, das wird interessant zu gucken, inwieweit diese ganzen Systeme miteinander verknüpfen können. Musikpause?
Das war Insane Unsung.
Ja, als Verbindung, was ihr gerade sagtet von dieser Ebene von den konkreten Projekten und dem größer ausgerichteten Projekt einer Postwachstumsökonomie. Als eine Verbindungsebene könnte man natürlich auch nochmal über Gemeingüter sprechen. Ne? Gemeingüter meint, dass Ressourcen gemeinsam genutzt werden, also zum Beispiel der Boden gemeinsam genutzt und bearbeitet wird und nicht einer bestimmten Person als Privatbesitz gehört, dass aber auch bestimmte Güter im Haushalt zum Beispiel oder auch Wohnungen oder so nicht einer bestimmten Privatperson gehören, sondern dass eben Dinge Nutzungsrechte haben. Das heißt, die Leute, die sie gerade brauchen, die nutzen sie, aber das gehört denen nicht. Und wenn sie sie nicht mehr brauchen, dann sind sie frei, dafür von jemandem anderen genutzt zu werden. Und ich denke, an dieser Gemeingüter-Idee verbindet sich dieser Blick auf die konkreten Projekte mit einem Umbau von weiteren gesellschaftlichen Sphären, weil es ja tatsächlich doch einen massiven Umbau von unserer Vorstellung von Eigentum und auch von unserem Recht auf Eigentum benötigen würde, um mehr Dinge, als sie heute sind, in Gemeinbesitz zu überführen. Also das ist natürlich auf dem geltenden Recht momentan auch schon möglich. Aber es wäre was anderes, es wäre noch auf andere Arten und Weisen denkbar. Und ich glaube, dass es ganz viel Sinn ergeben könnte, an vielen Stellen zu schauen, wo könnten eigentlich Projekte, die im Kleinen funktionieren, was jetzt Giovanni erzählt hat zum Beispiel von verschiedenen konkreten Hausprojekten, wo liegen da eigentlich Ideen drin, wie zum Beispiel die Idee von einem Nutzungsrecht und eben nicht einem Privateigentum, die auf einer größeren Ebene auch funktionieren können und dann auch übertragen werden können, vielleicht auf andere Bereiche, also die dann nicht mehr nur Wohnen betreffen, sondern auch produzieren zum Beispiel. Und ich glaube, an solchen Ideen müssen wir gemeinsam weiter überlegen und weiter ausprobieren.
Okay, also was die Wohndimension aber angeht, hat Giovanni damals also Teil an eine Arbeitsgruppe teilgenommen, wo es um besetzte Häuser ging. Kannst du davon ein bisschen erzählen? Has hecho parte de un grupo de trabajo o algo así con los de Ocupas, cómo hacer una Ocupa, cuáles son las dimensiones quizás también sobre esta pregunta de la propiedad privada o no, ¿puedes explicar un poco?
Sí, bueno, en España hubo unas jornadas de información sobre cómo ocupar en práctica según las leyes que en ese caso valen para España y cuáles son las cosas que hay que hacer para hacerlo bien.
In Spanien hat Giovanni ein paar Informationstage mitgemacht über wie man eben also nach den Gesetzen, die natürlich in Spanien gelten, aber wie Häuser besitzen erfolgen kann und wie das stattfinden kann. Pues dar decir unas palabras sobre esto.
Por ejemplo, en España, si tú ocupas un lugar que es del Estado y no dejas entrar la policía por las primeras 48 horas, entonces te garantizas un año por lo menos de permanencia en ese lugar porque el tiempo de la burocracia es muy lento.
Zum Beispiel in Spanien, wenn du ein Haus besetzt und die erste
del Estado.
Ja, und ein Haus oder ein Gebäude, die Eigentum vom Staat ist und dass du das schaffst, die erste 48 Stunden da rein zu bleiben, dann hast du eine Chance, zumindest ein Jahr da rein bleiben zu können, weil die Bürokratie ist so, wie sie ist und das dauert alles immer ein bisschen, bis die Räumung oder Räumung Bescheid bescheiden bereit sind. ¿Cuál es tu idea sobre la relación entre propiedad y ocupación? ¿O si tiene una relación o si tiene que tener una relación? ¿Cuál es tu idea de esto?
Yo creo simplemente personalmente que si alguien es propietario de un edificio o de una casa y no lo utiliza, es una pena que haya gente que tenga que pagar o no poder acceder a una vivienda o a un lugar.
Also ich habe gefragt, was in seiner Meinung die Beziehung zwischen Besitzen und Eigentümer sein ist. Und Giovanni denkt, das ist natürlich sehr schade, dass Orten einen Eigentümer haben, die leer bleiben und dass es so im Fall nicht so sein sollte, dass man dann für diese Orten bezahlen muss und dass die Leute, die dann ja das Recht haben sollten, zu besitzen. Ich glaube, das hat mit dieser Idee von Gemeingüter auch damit zu tun, dass es immer diese Idee, dass die Leute das Recht haben könnten, die Sachen zu besitzen, die sie, also wo sie körperlich sind, im Moment, wo sie da sind, dann, das ist dieser Unterschied zwischen Besitzen und Eigentum eigentlich, also Besitz und Eigentum. Ne? Ich weiß nicht, ob das klar ist. Vielleicht magst du, Andrea, ein Wort darüber zu sagen?
Ich fand es eigentlich ziemlich klar.
Alles klar, wunderbar. dann vielleicht machen wir noch eine kleine Musikpause. Sag mal noch was.
Confus à l'aube démocrate. Et le remords des coups de jatte. Avec la peur qui tend la porte. Le ministère de ce prêtre. Et la pitié à la fenêtre. Et le client qui n'a peut-être. Ni Dieu, ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un ballon vers les étoiles, et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la dalle. Cet avocat. À la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices. Et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite.
Nun werden wir also in Verbindung mit diesem spannenden Thema, das wir leider ein bisschen zu wenig Zeit hatten zu besprechen, aber die nächsten Termine ein bisschen gucken. Und erstmal wird Andrea was sagen.
Ja, vielen Dank. Damit möchte ich natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen zu unserem Kongress. Der heißt Jenseits des Wachstums, ökologische Gerechtigkeit, soziale Rechte, gutes Leben und findet statt von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Mai 2011 in der Technischen Universität in Berlin. Das ist ein Kongress, der wird veranstaltet von ATTAC in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Otto-Brenner-Stiftung. Und die Auftaktrednerinnen werden sein Vandana Shiva aus Indien und Alberto Acosta aus Ecuador. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Homepage. Die heißt www.jenseits-des-wachstums.de.
Und Manu wird uns vielleicht über die nächste Themen ein bisschen näher in der Zeit natürlich
ja, erklären. Also da wir von Gemeinnützen von Räumen reden, es gibt auch einen Raum in Berlin, die Schenkladen heißt und die bald geräumt werden sollte. Dieses Raum hat einen Räumungsbescheid für den 3. März bekommen. Das ist ein Raum, die im Friedrichshain liegt und die haben, also das war ein Schenkladen, das heißt, die Leute sind gekommen, haben eine Sache gebracht, die sie nicht mehr brauchen und könnten Sache wieder mitnehmen, die sie brauchen. Genau, und seitdem sie diese Räumungsbescheid bekommen haben, haben sie dann ein paar Veranstaltungen bzw. ja, verschiedene Sachen organisiert. Also ich lese mal dann kurz vor einen Text, das man im Internet finden kann, die sie geschrieben haben. Zum einen steht der Umzug an. Der Schenkladen findet Asyl in Räumen der Supermoli. Ab April öffnen wir die Türen in der Jesner Straße 41. Obwohl wir uns damit der gerichtlichen Entscheidung fügen, um unser Projekt am Leben zu halten, akzeptieren wir das Vorgehen des Hausverwaltung, welche Förderverträge und Vereinbarungen ignoriert, in keiner Weise. Wir weisen hiermit auch die durch die Polizei und Presse verbreiteten Vorwürfe der Mietzahlungsverweigerung vehement zurück und rufen zu kreativen Widerstandsaktionen auf, Mart-Flashmobs und Demos, Abschiedparty und Räumungsproteste. Wir hoffen auf eure zahlreiches Kommen und freuen uns über Hilfe. Also diese Woche, seit gestern bis Freitag, gibt es Abbau und Einpacken in dem Schenkladen, das ist in Scharnweberstraße 29 in Friedrichshain. Am Mittwoch, also morgen um 15 Uhr, gibt es einen Flashmob. Also verschiedene Dinge werden verschenkt und Flyer werden auch verteilt über die Situation in Scharnweber. Am Samstag gibt es ein Umzugsdemo um 16 Uhr und Sonntag werden alles, was noch bleibt, übrig bleibt, auch noch umgezogen. Mittwoch, der 2. März, wird ab 20 Uhr eine Abschiedsparty geben und mit Übernachten. Und am Donnerstag könnte ab 10:30 die Räumung stattfinden. Genau. Man sollte auch, kann man auch noch dazu sagen, dass diese Wohnung ist von Padovic, ist der Eigentümer von dieser Wohnung und das ist ein Eigentümer, der, ich glaube, 200 Wohnungen in Friedrichshain, also denen es 200 Wohnungen in Friedrichshain gehört und ich glaube ein paar Mieter, weil das war auch keine Besetzenhaus, das war auch gemietet und ich glaube auch schon, dass schon ein paar Mieter mit dem manchmal Probleme gehabt haben. Genau. Und ja, jetzt soll diese Schenkladen und das war schon letztes Jahr, der erste Stock wurde geräumt, jetzt wird den Erdgeschosse geräumt. Genau, also wenn ihr dann Zeit habt, dann kommt vorbei.
Um wie viel Uhr am Donnerstag, 3. März?
Das wird sollte ab 10.30 Uhr, also 10:30 möglich sein. Ja, genau. So, ich würde sagen, dass wir... Haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, oder? Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe noch sonst auch noch ein paar Termine. Das gibt ganz anderes Themen. Total anders. Oder Giovanni will noch was sagen.
Sí, que me gustaría que uno de esos talleres, así como los hicimos en España, se pudiera hacer también aquí en Berlín, porque a mucha gente le gustaría saber cómo poder ocupar una casa, cuáles son los pasos justos que hay que seguir.
Giovanni wollte sagen, dass er gerne solche Arbeitsgruppen, wie in Spanien organisiert wurden, in Berlin stattfinden sehen würde, da viele Leute Interesse haben. Ich würde sagen, das ist vielleicht eine Aktualität, auf der Webseite von Radio Sterni zu folgen wird, für die Leute, die Interesse haben.
Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss und bis Dienstag, des 22. März.
Genau, bis nächstes Mal.
Tschüss. Hasta luego.
Vielen Dank. Tschüss. Eine Versammlung wurde zu Ende lassen. Bitte entschuldigen.
Fernsehlicht in alle Richtungen ist im Bereich der Straße frei. Insofern wird der Fahrverkehr wieder hereingenommen. Ende der Durchsage, die Zeit 20:51.
Radiosterni.qsdf.org.